Es ist für mich eine große Freude, wieder bei euch zu sein, liebe Geschwister. Wir waren ja, Kirsten und ich, am Gardasee, hatten wirklich einen sehr schönen Urlaub gehabt. Und hier von der Kanzel aus möchte ich auch Johanna begrüßen. Nicht unsere Johanna, die in München ist, sondern eine Dame an der Rezeption dort in Gagnano. Die wird diese Predigt nämlich auch hören. Also herzliche Grüße aus Traunreuth, liebe Johanna, und Gottes Segen beim Hören der Predigt. Heute geht es um ein Thema, das mich selbst lange Zeit bewegt hat. Und zwar das Thema der Vater und sein Kind. Ich bitte euch zu Anfang einmal persönlich darüber nachzudenken, was es heißt, ein Kind zu haben. Besonders eben diejenigen, die wirklich Kinder haben, eins oder mehrere. Was bedeutet dir deine Tochter oder dein Sohn? Was würdest du investieren, um ihr oder ihm in einer Notlage zu helfen? Wie wichtig sind dir deine Kinder? Denk einmal darüber nach. Der Vater und sein Kind. Leider erleben nicht alle Menschen eine gute Vaterschaft. Ich habe kürzlich von einem jungen Mann gelesen, dessen volltrunkener Vater ihn immer wieder mitten in der Nacht aus dem Bett geprügelt hat und hat irgendetwas von ihm verlangt. Er soll ihm Essen machen oder sonst etwas. Oder von einer jungen Frau, die sich jeden Abend auf der Straße, auf dem Straßenstrich verkauft, weil ihr Vater sie über Jahre missbraucht hat. Sie hat keine Gefühle mehr. Es gibt wirklich schreckliche und grausame Väter. Wenn du das Thema hörst, der Vater und sein Kind, dann werden sicherlich unterschiedliche Gefühle wach. Es kommt eben gerade darauf an, wie man selbst Vaterschaft erlebt hat und wie man selbst zur Vaterschaft steht. Der Vater und sein Kind. Ich möchte euch heute Gott als Vater vorstellen und dabei hoffe ich, dass Gott zu euch spricht, dass er euer Herz trifft. Und ich hoffe, dass er in euch eine Liebe erweckt. Eine Liebe, die ein kleines Kind zu seinem guten und fürsorglichen Vater hat. Eine Liebe, die von dem Kind auch ausgeht, das sich dann ständig auch bemüht, in der Nähe des Vaters zu sein. Ein Kind, das sich freut, seinen Vater zu sehen. Das sich freut, wenn der Vater es auf den Arm nimmt und es trägt. Ich hoffe, dass Gott in euch eine Liebe erweckt zu ihm, dass man sich ganz und gar geborgen bei Gott sich weiß. Eine Liebe, die auch dann ja ständig sich darum bemüht, dem Vater auch zu gefallen. Der Papa soll sich über mich freuen. Der Vater und sein Kind. Als der Herr Jesus auf diese Welt gekommen ist, dann heißt es im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wirklich kein anderer Mensch Gott dem Vater ganz und gar gesehen hat. Auch kein Prophet, auch Mose nicht, Jeremia nicht, Johannes der Täufer nicht. Und wer noch genannt werden soll, obwohl diese Männer Gottes wirklich Gutes und Richtiges über Gott gesagt haben, so ist doch bei dem Herrn Jesus das absolut klare Gottesbild zu sehen, die absolute Spitze. Übrigens sollten das auch mal die Menschen hören, die glauben, dass zum Beispiel Mohammed der Gesandte Gottes ist. Sie sollten sich fragen, ob dieser Mann auch von aller Ewigkeit schon im Schoß Gottes gesessen hat. Und ob er wirklich auch nur ansatzweise das weitergeben konnte, was der Herr Jesus kann. Bei dem Herrn Jesus sehen wir die unangefochtene Höhe der Gotteserkenntnis. Da kommt kein Mensch heran, kann auch gar nicht. Und was ist nun das Ziel von Jesus Christus gewesen? Was ist auch ein Ziel? Sicherlich ein Ziel war, für die Menschen zu sterben, aber ein anderes: wir sollten über Gott noch mehr wissen. Wir sollen von Gott noch mehr erkennen. Es soll absolutes und zuverlässiges von Gott gesagt werden, und zwar in einer Klarheit, wie es kein Mensch geben kann. So deutlich soll der Mensch etwas über Gott wissen, wie kein anderer Mensch mehr über Gott etwas sagen kann. Gott soll durch den Sohn bekannt gemacht werden, und genau das tat der Herr Jesus. Er hat einmal zum Vater gebetet, steht im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 6. Da betet der Herr Jesus: ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Und auch in Vers 26 das Gleiche: und ich habe ihnen, eben den Menschen, deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen. Nun, wenn der Herr Jesus den Namen Gottes bekannt gemacht hat, dann sollten wir uns fragen: ja, was hat er denn von Gott gesagt? Was sollen denn die Menschen von Gott wissen? Wie hat er denn Gott angesprochen? Was soll der Mensch über Gott erfahren? Die Bezeichnung, wie Jesus zu Gott und über Gott gesprochen hat, soll für uns auch wichtig sein. Es gibt verschiedene Bezeichnungen in der Bibel über Gott. Im Alten Testament werden hauptsächlich zwei Bezeichnungen über Gott gesagt. Einmal Elohim, das ist eben das hebräische Wort, das oft im Deutschen mit Gott übersetzt wird. Und die andere Bezeichnung ist Jahwe. Die Bezeichnung Elohim ist gleich im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1 zu lesen. Da heißt es: im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und für dieses Wort Gott steht im Hebräischen Elohim. Und Elohim bedeutet eigentlich Götter. El ist die Einzahl und Elohim ist die Mehrzahl. Nun. Aber vor diesem Wort kommt dieses Wort Schuf, Einzahl. Nun, wenn es mehrere Götter sind, dann müsste es heißen, die Götter schaffen. Ein Gott schuf. Und dann sieht man schon, dass die Heilige Schrift uns etwas über Gott sagt, was unser menschlicher Verstand nicht gleich einordnen kann. Ist auch nicht schlimm. Wir müssen erst mal schauen, was sagt die Bibel. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott. Betont sie immer wieder. Aber dass in diesem einen Gott die Mehrzahl schon verankert ist, macht die Bibel auch deutlich. Das ist kein Problem von Gott, sondern es ist vielleicht eher ein Problem von unserem Verstand, der leider nicht alles versteht. Eine andere Bezeichnung, die tausendmal in der Bibel vorkommt, ist die Bezeichnung Jahwe. Jahwe bedeutet, ich bin treu. So hat sich Gott oft dem Volk Israel vorgestellt. Mose hat Gott gefragt: ja, wie soll ich eigentlich dem Volk sagen, wer mich geschickt hat? Und dann sagt Gott: ich bin, der ich bin. Jahwe hat dich geschickt. Dann heißt es zu dem Volk: Liebes Volk, wenn ihr jetzt aus Ägypten herausziehen müsst, in das gelobte Land, wo keiner von euch war vorher, dann sollt ihr wissen, der treue Gott, der zu seinem Wort steht, er wird euch führen. Und so war dieser Begriff, dieser Name Jahwe für das Volk sehr kostbar, weil Gott zu seinem Wort steht. Nun, mit Jesus rückt eine neue Bezeichnung für Gott in den Mittelpunkt. Er hat nicht Elohim gesagt oder Jahwe, sondern der Herr Jesus spricht anders über Gott. Dabei sind die anderen Bezeichnungen nicht falsch. Aber was sagt der Herr? Er und dann auch seine Apostel reden Gott allesamt mit Vater an. Ich habe es einmal zusammengetragen, wie oft Gott als Vater von Jesus Christus und auch von seinen Jüngern im Neuen Testament bezeichnet wird. Es sind mehr als 230 Stellen. Wer sie nachzählen möchte, ich habe draußen auf der linken Seite so ein kleines Faltblatt, da habe ich alle Stellen aufgelistet. Gott als Vater zu erkennen, war für den Herrn Jesus also äußerst wichtig. Warum? Und da müssen wir etwas in die Vergangenheit reisen. Kommt mit in die Vergangenheit. Als Gott diese Welt geschaffen hat, da wusste er, wie sich alles entwickeln wird. Der allmächtige Gott wurde von keiner Sünde, weder von einem seiner Engel noch von seinen Menschen überrascht. Er wusste, es wird einen Sündenfall geben. Und er musste nicht nach dem Sündenfall sich fragen, ja, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich Plan B einleiten. Ja? Sondern es war ihm schon von vornherein klar, was passiert. Gott ist so groß, dass er sogar das Böse in seinen Heilsplan integrieren kann. Nicht, dass Gott das Böse will. Nein, er hasst die Sünde und er ist dem Satan ganz und gar abgeneigt. Von Gott kommt nur die gute Gabe. So lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 17, alle gute Gabe kommt vom Vater des Lichts. Aber der Böse, der nur Böses will und sich darin verrannt hat, wird in Gottes Plan eingewoben. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel die Kreuzigung. Gott verabscheut Verrat. Und er verabscheut Mord an einem Unschuldigen. Es ist bei Gott ganz klar Sünde. Und doch ist durch den Verrat von Judas und der Mord, der durch Pontius Pilatus geschehen ist, das größte Heil uns Menschen geschenkt worden. Christus starb für uns. Liebe Geschwister, das muss uns eigentlich zur Anbetung führen. Nicht zum großen Fragen, sondern zur Anbetung. Dass Gott nicht vor ein Problem gestellt wird, wenn jemand gegen ihn ist. Für ihn ist es kein Problem. Er kann sogar das Böse noch irgendwo einweben. Wir, wenn Menschen gegen uns sind und uns Probleme schaffen, dann stehen wir manchmal an der Wand. Bei Gott, er regiert, er ist im Himmel, er thront über allem. Er hat keine Probleme, auch wenn es hier noch so stürmt und wenn sich die Sünde gerade so erhebt. Für ihn, bei ihm ist Ruhe, bei ihm ist Anbetung und ihm entgleitet hier nichts. Es gab eine Zeit, da wusste weder Freund noch Feind, was Gott mit uns Menschen wirklich vorhat. Es war ein Geheimnis, das erst in der Zeit, als der Herr Jesus auf diese Welt kam, gelüftet wurde. Erst als der neue Bund in Kraft getreten ist. Was hat Gott wirklich mit uns Menschen vor? Was will er wirklich? Paulus schreibt in seinem Brief an die Kolosser, Kolosser Kapitel 1, Vers 25 bis 27. Ich möchte diese Verse lesen. Paulus schreibt: Ich soll das Wort Gottes voll ausrichten, Vers 25, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich, und jetzt kommt's, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus sagt hier einmal, es gab ein Geheimnis bei Gott. Und ein Geheimnis ist ja so, das weiß niemand. Ja, sonst wäre es ja kein Geheimnis. Und das wurde dann zur Zeit des Apostels offenbar gemacht. Dieses Geheimnis hatte Gott schon immer in seinem Herzen gehabt. Das existierte bei ihm, das wollte er. Und jetzt wird es gelüftet. Und dieses heißt Christus in euch. Christus in euch den Gläubigen. Der Sohn Gottes soll in den Gläubigen leben. Das gab es vorher nicht. Ja, und was heißt das? Sehen wir uns eine weitere Bibelstelle an. Und zwar steht die im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da schreibt auch wieder der Apostel Paulus und er betet hier Gott an, weil er so überwältigt ist. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen im Himmlischen, in Christus. Wie er uns, so betet er weiter, der Paulus, wie er, dieser Gott, uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt, zu was? Zur Sohnschaft für sich selbst. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch alle so dabei seid, aber wenn ihr so den Text vor euch habt oder wenn ihr darüber nachdenkt, da geht einem doch irgendwie, fehlen einem doch so die Worte und da geht einem das Herz auf. Hier wird auch gesagt, Gott wird als Vater angesprochen. Und da wird gesagt, dass dieser Gott etwas in seinem Herzen trägt, was vor der Erschaffung dieser Welt schon in ihm klar war, deutlich war. Und was war das? Gott hat Menschen zu etwas ganz Besonderem bestimmt. Und zu was? Zur Sohnschaft Gottes. Menschen sollen Söhne oder Kinder Gottes werden. Das ist auf seinem Herzen. Daraufhin sollte die ganze Schöpfung laufen. Gott will Kinder. Das ist es. Gott will Kinder, Söhne und Töchter. Was das heißt, ich glaube, dass wir das nur ansatzweise hier auf dieser Erde verstehen können. Eines ist nur klar: Kinder gehören in die Familie. Die Familie ist das engste Band. Kinder gehören in die Familie. Menschen sollen also wirklich ganz nah zu Gott kommen. Näher als alles andere, als alles andere, was Gott geschaffen hat. Gott hat sehr viel geschaffen und er liebt seine Schöpfung, aber sein Herz gehört seinen Kindern. Und das ist eine einmalige und nicht zu überbietende Nähe, die wir haben dürfen. Und an den Kindern Gottes, wenn Menschen das erleben und das erfahren, da ist Gott zu seinem Ziel gekommen. Gott als Vater. Wenn der Herr Jesus Gott als Vater vorstellt, dann füllt er das auch mit Inhalt. Was möchte denn der Herr Jesus den Zuhörern nahebringen, wenn er Gott als Vater vorstellt? Eines der bekanntesten Gleichnisse von dem Herrn Jesus wird in der Bibel als der verlorene Sohn beschrieben. Steht im Lukas-Evangelium Kapitel 15 ab Vers 11. Da beschreibt der Herr Jesus, wie ein Vater zwei Söhne hat. Und der Jüngere, der wollte nicht beim Vater bleiben. Die meisten von euch kennen ja dies. Er sagte, gib mir das Erbe. Das bedeutet, ich will nichts mehr mit meiner Familie zu tun haben. Das Erbe bedeutet, ich erkläre dich für tot, ich hau ab, ich gehe weg. Und der Vater hat auch das Erbe ausgezahlt. Der Ältere war immer zu Hause geblieben. Aber später kam der Jüngere zurück und der Ältere ärgerte sich über diesen. Jetzt kommt der wieder zurück. Der tauge nichts. Und er sieht, dass sein Vater sehr glücklich ist über den Heimkehrer. Nun, der Herr Jesus, er möchte über diesen Vater Folgendes sagen. Er berichtet, als der Vater diesen Jungen von Weitem sieht, sein Kind, der eigentlich am Ende bei den Schweinen gelandet ist, alles verbraucht, Kleider verlumpt, und er kommt nach Hause. Dann heißt es von diesem alten Vater, der so lange auf seinen Sohn gewartet hat, dass er ihm entgegenläuft. Er rennt ihm entgegen. Das war im Orient nicht eigentlich eine Unsitte, machte man nicht. Die älteren Herren schreiten daher würdevoll. Aber wenn jetzt der Vater zu seinem schmutzigen Kind rennt, dann ist es für damals sowieso unmöglich gewesen. Und dann, als er den Jungen dann hatte, da hat er ihm keine Standpauke gehalten, sondern es heißt hier, ich habe es extra nochmal nachgelesen, nicht der Sohn fiel dem Vater um den Hals, sondern umgekehrt, der Vater fiel dem Sohn um den Hals. Und er küsst den Sohn, ein Zeichen der inniglichen Liebe. Sicher haben sie auch später noch Schuld aufgearbeitet, aber zuerst zeigt der Vater, ich hab dich lieb und das zählt, du bist zurückgekommen. Der andere Sohn, der ärgert sich auf dem Feld. Wie kann dieser Taugenichts jetzt nach Hause kommen? Das war in seinen Gedanken. Er hat ja das Erbe verlangt vom Vater, hat uns für tot erklärt, wollte mit uns nichts zu tun haben und jetzt ist er da. Und in dem Herzen des Älteren war dies: Ich will nicht dort sein, wo mein verdorbener jüngerer Bruder ist. Und wisst ihr, was in dieser Geschichte es dann auch heißt, in diesem Gleichnis? Auch hier geht der Vater zu seinem Kind. und er bittet ihn. Der Vater bittet ihn. Er soll doch auch kommen und er soll sich doch mitfreuen, denn sein Bruder war tot und jetzt ist er wieder da. Er lebt. Die Liebe des Vaters bückt sich, um diejenigen an sein Herz zu ziehen, die er lieb hat. Der Vater hätte es nicht nötig gehabt, aber seine Liebe treibt ihn dazu. Die bückende und sich abmühende Liebe Gottes. Wisst ihr, das möchte der Herr Jesus über den himmlischen Vater sagen, wenn er dieses Beispiel von den eigentlich beiden verlorenen Söhnen sagt. Er macht das Herz des Vaters deutlich. Und an seinem eigenen Leben, das Leben des Herrn Jesus, möchte er den Vater vorstellen. Einmal hat sein Jünger, der Philippus, dem Herrn Jesus gesagt, bitte zeige uns den Vater. Was sagt dann der Herr Jesus? Er erwidert, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Johannes 14, Vers 8 und 9. An dem Herrn Jesus soll man den Vater erkennen. Was war denn an dem Herrn Jesus so anziehend? Warum kamen die Menschen manchmal zu Tausenden zu ihm? Weil er den Menschen dort nahe war, wo sie ihn besonders benötigten. Er stieß niemand zurück. Ja, vielmehr lud er die ein, die sogar Schweres zu tragen hatten. Er sagt einmal in Matthäus 11, Vers 28, das wird so als der Heilandsruf, im allgemeinen christlichen Umgang auch gesagt, der Heilandsruf, der sagt, komm, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der Jesus sagt in Lukas Kapitel 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Oder etwas vorher in Lukas 5, Vers 31 bis 32, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Es ist sehr auffällig, wie Christus handelt hier auf dieser Erde. Er will Menschen immer dort zur Seite stehen, wo sie echt Hilfe benötigen. Und liebe Geschwister, jetzt bezieht es mal auf den Vater. Denn der Herr Jesus repräsentiert den Vater. Dass genau der Vater das will, was der Herr Jesus gemacht hat. Die bekannteste Predigt, die Jesus gehalten hat, ist ja die Bergpredigt. Und diese wurde an die Jünger adressiert. In den nächsten Wochen wird mehr über diese wunderbare Predigt auch gesprochen werden. Da werden wir auch mehr lernen. Aber der Jesus machte in dieser Predigt eines besonders deutlich, und zwar seinen Jüngern. Liebe Jünger, euer Vater sieht ins Verborgene. Er kennt eure Herzensregungen. Und wenn ihr in der Welt verkannt werdet, wenn sie auch eure guten Taten nicht sehen, ihr braucht euch nicht vor den Menschen abzustrampeln. Euer Vater sieht. Matthäus 6, Vers 6. Euer Vater sieht. Oder ihr braucht auch nicht durch Gebetsübungen irgendwie die Güte Gottes vom Himmel herabzwingen. Das machen diejenigen, die Gott nicht kennen. Sie versuchen durch ständiges Daherbeten, Gott irgendetwas abzubringen. Seid bitte nicht so. Euer Vater weiß sogar, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Bevor. Jesus möchte deutlich machen, der Vater hat ein Interesse an deinem kleinen Leben, ein echtes. Der Jesus sagt, die Vögel und Pflanzen, schaut sie euch an. Der Vater sorgt für sie, aber viel mehr für euch. Wie viel mehr wird Gott, euer Vater, euch im Blick haben? Matthäus 6, Vers 26. Und wenn es ums Essen, ums Trinken, um Kleidung geht, um die Grundbedürfnisse. Matthäus 6, Vers 32. Gott wird sich um euch kümmern, denn er ist euer Vater. Deshalb seid unbesorgt, bitte seid unbesorgt. In einer Zeit, jetzt auch, wo es immer schwieriger werden wird, die Staaten verschulden sich und wir können sicherlich die Sache nicht mehr wenden. Aber Gott, unser Vater, hat uns. Das ist wichtig. Der Herr Jesus stellt Gott als ein Vater dar, der voller Liebe und Fürsorge zu seinen Kindern ist. Und Jesus bereitet für uns dort beim Vater die Wohnung, wie es in Johannes 2, Vers, 14, Vers 2 heißt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Euch Jünger wird eine Stätte im Haus des Vaters gegeben. Dort dürft ihr wohnen. Hier auf dieser Erde erleben wir buchstäblich die Nähe Gottes so nicht. Wir sind etwas fern noch von ihm. Wir erleben hier auf dieser Welt nicht den Himmel. Gottes Hand, die uns beschützt, ist noch unsichtbar. Aber dort im Vaterhaus, dort erleben wir, wie unser Vater uns persönlich die Tränen trocknet. Und was es dann heißt, kein Geschrei, keine Schmerzen und nichts mehr zu haben. Der Blick auf Gott wird unser Herz völlig ausfüllen und wir werden ganz zufrieden und froh sein. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen ist, wenn du davon hörst. Vielleicht ist es für dich wie ein Märchen. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen vorgeht, wenn du von dieser unglaublichen Liebe hörst, die es gibt, die wirklich da ist, die Liebe des Vaters, der dich als ein Kind in seine Arme schließen will, der dir auf dieser Welt Perspektiven geben möchte. Du darfst wissen, warum du lebst, welches Ziel Gott in deinem Leben hat. Du darfst dich in seinen Armen geborgen wissen und du darfst wissen, wo es hingeht. Überall, jeden Schritt deines Lebens ist von der Liebe des Vaters umfangen und er hält seine Hand schützend über dir. Möchtest du ein Kind Gottes werden? Möchtest du Gott zum Vater haben? Das ist gar keine rhetorische Antwort, wo man keine rhetorische Frage, wo man keine Antwort erwartet, sondern es ist eine echte Frage, eine wirkliche Frage. Denk drüber nach. Möchtest du Gott wirklich zum Vater haben? Möchtest dir in kurzen Strichen erklären, wenn dieser Wunsch in deinem Herzen ist, der Weg zum Vater? Der Herr Jesus sagt, in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wisst ihr, liebe Geschwister und Freunde, ich bin fest davon überzeugt, dass alle Menschen zu Gott kommen. Die meisten erleben aber Gott nicht als Vater, sondern als Richter. Und dieser Richter wird ihre Sünden richten. Und sie werden ihr Urteil empfangen. Nur durch Jesus Christus wird Gott, der auch unsere Sünden richten müsste und unsere Sünden strafen müsste, nur durch Christus wird dieser groß und heilige Gott unser Vater. Warum? Weil Christus, sein Sohn, für die Sünden der Menschen sein Leben gelassen hat. Der Herr Jesus hat für die Schuld der Menschen mit seinem Leben bezahlt. Und diese Währung gilt bei Gott. Das heißt dann auch wirklich bezahlt, wenn Jesus sich hingegeben hat. Also der Weg zum Vater geht ausschließlich und nur durch Jesus Christus. Alle Religionen verlangen von den Menschen, dass sie sich entweder moralisch oder auch spirituell ändern, um zu Gott zu kommen. Allein Jesus Christus macht mit seinem Leben deutlich: Ich bringe euch zu Gott. Ich bezahle für euch. Und was muss der Mensch tun? Er muss dieses Opfer von Jesus, ja, er muss diese Person Jesus Christus selbst annehmen, ihn wertschätzen, ihn liebgewinnen, an ihn glauben. Und wie? Der Jünger Johannes schreibt über Jesus: Alle Menschen, die ihn aufnehmen, denen gab er, Jesus, das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus Christus ins Herz aufnehmen und an ihn glauben, dann ist man ein Kind Gottes. Erst dann wird der liebende Vater auch dein Vater. Willst du Jesus annehmen? Willst du an ihn glauben? Wenn ja, dann sag es ihm, tu es im Gebet, sag es ihm: Ich will. Was geschieht, wenn du Christus dein Leben anvertraut hast, wenn du mit ihm darüber gesprochen hast? Rette mich von meiner Schuld, bringe mich zum Vater, komm in mein Leben. Was geschieht dann, wenn du das getan hast? Oh, es geschieht eine ganze Menge, aber alles in einer Weise, die du auch mitgehen kannst. Er wird dich nicht überfordern, dieser allmächtige und große Gott. Aber eines möchte ich dir noch sagen, und dann bin ich auch gleich fertig. Und es steht im Römer Kapitel 8, Vers 14 bis 16. Da heißt es: Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Menschen, die Christus ihr Leben anvertraut haben, die Christus in ihr Leben aufgenommen haben, die bekommen neben dem Geschenk der Gotteskindschaft, du gehörst zu Gott, noch ein weiteres: Du bekommst den Heiligen Geist geschenkt. Und dieser hilft uns, Gott noch besser zu verstehen. Er vertieft unsere Beziehung zu ihm. Wir rufen nicht einfach: Jahwe oder Jehova, hilf uns, sondern wir rufen: Vater, hilf mir. Wir rufen nicht: O großer Gott, erbarme dich unser, sondern: Lieber Vater, schau auf mich, schau auf dein Kind. Wir haben keine Angst vor Gott, denn er ist durch Christus unser liebender Vater geworden. Sicherlich wollen wir nicht unseren Vater betrüben durch Sünde und Schuld. Wir wollen die Liebe stärken, aber wir müssen nicht mehr vor ihm zittern und beben wie Heiden. Die Predigt heute hieß der Vater und sein Kind. Ich hoffe, und dafür habe ich auch gebetet, dass jeder hier in diesem Raum und auch denen, die diese Predigt einmal hören werden, der Wunsch im Herzen lebendig ist. Gott soll mein Vater sein. Ja, dass dies auch in dem Herzen eines jeden ist. Ich liebe Gott, meinen Vater. Und ich danke dem Herrn Jesus, dass er mich zum Vater gebracht hat. Amen.